Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, und Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Das Thema heute, natürlich in Verbindung mit dem Gast heute, ist ein wunderbar nerdiges. Ab und zu, das ist eine Art Verpflichtung, wenn man einen solchen Titel führt, Tech, KI und natürlich auch Schmetterlinge, ab und zu muss man sich so in die Tiefen hineinbegeben, wo vielleicht nicht mehr jede und jede ganz genau Bescheid weiß, was Technologie angeht. Aus dem einfachen Grund, weil aus diesen Sphären gerade jetzt mit künstlicher Intelligenz manchmal plötzlich Dinge aufploppen, die ein paar Monate oder Jahre später alle Menschen verwenden und die dann Einfluss auf das Leben von allen Menschen haben könnten. Das Thema heute sind KI-Browser. Also Browser, wir kennen das, sowas wie Chrome, wo man mit im Internet unterwegs ist, im mobilen, das Mobile Safari, also all diese kleinen Softwares oder inzwischen gar nicht mehr so wahnsinnig kleinen Softwares, mit denen man Webseiten aufrufen kann und die so ein bisschen, sagen wir mal, aus der Schusslinie geraten sind, die so ein bisschen unmodern geworden sind durch diesen gigantischen Siegeszug der Apps in den letzten 15 Jahren. KI-Browser also, die Vermählung der Software, mit der man ins Netz geht, und künstliche Intelligenz. Und das Tolle ist, dass mein Gast jemand ist, mit dem ich seit, ich glaube sogar schon über 15 Jahren, wir haben uns auf Twitter kennengelernt 2007, ja. Mein Gast ist Marcel Weiß, der nicht nur im Hintergrund bei diesem Podcast redaktionell intensiv mitarbeitet, zum Beispiel was die Vorbereitung für die Sendung angeht, sondern mit dem ich auch exzeptionell gerne herumnörde. Herumnörde insofern, als dass man mit Marcel, hallo Marcel, eintauchen kann in Tiefen und Diskussionen wie mit ganz wenigen Menschen. Deswegen wird es auch in Zukunft so sein. Marcel, du bist jetzt das erste Mal hier als Regular, als Co-Moderator. Es wird in Zukunft so sein, dass wir immer wieder, wenn wir so super nerdige Themen haben, in die man tief eintauchen will und ganz spezielle Fragen klären will, dass dann Marcel mit dabei ist. Hallo Marcel.
Hallo Sascha und danke für die Einführung. Jetzt haben wahrscheinlich schon einige abgeschaltet, wenn es so nerdig wird.
Okay, cool, dann sind wir halt unter uns. Auch nicht schlecht.
Genau, nur die Interessierten sind dann hier noch dabei. Genau, kurz zu mir als Person. Ich schreibe seit den Nullerjahren über Digitalwirtschaftsthemen bei mir auf Neunetz.com, bin als Speaker unterwegs, bin freier Analyst, Publizist, für verschiedene Publikationen über die Jahre geschrieben. Schreibe heute unter anderem als Autor zu Strategiethemen bei der FAZ fürs Digitalwirtschaftsbriefing. Ja, und habe mir auf Neunetz.com jetzt auch ausführlich über KI-Browser geschrieben, über das wir heute sprechen wollen.
Das Thema Browser erstmal, da müssen wir eine Schleife machen, Marcel. Das Thema Browser, das kennen die Älteren vielleicht, die sich für Technik interessieren. Das dürften an die 5 Menschen in Deutschland sein. Das kennen die noch von den Browser Wars. Ja, dass die Browserkriege. Es gab eine Zeit, das erste Mal sogar in den 90ern, da dachte man, Browser sind das neue Schwarz. Browser sind das, wo die Macht sein wird. Das, wo alle Menschen, die früher oder später ins Netz gehen, quasi Hand anlegen, die müssen den verwenden und die Browser-Anbieter werden diejenigen sein, die ganz groß sind. Ja, das hängt auch ein bisschen mit der Historie zusammen. Einer der heute wichtigsten Venture Capital-Geber der Welt, Marc Andreessen, manchmal in zweifelhaften Sphären unterwegs, das kann man vielleicht so sagen, aber definitiv mit Andreessen Horowitz zu den wichtigsten Risikokapitalgebern. Der ist bekannt geworden, berühmt geworden, weil er der Miterfinder des im Prinzip ersten Browsers der Welt war. Mosaic, der dann später irgendwann in Netscape überführt worden ist, wenn ich das richtig rememoriere. Das bedeutet, wir haben ganz am Anfang der Entwicklung des Internets, der digitalen Sphäre, wie wir sie heute kennen, den Browser. Und dann gab es zwischendurch immer wieder so, Microsoft wollte seinen Browser durchsetzen, den Internet Explorer. Dann gab es da Open Source von Firefox. Irgendwann kam Apple mit Safari um die Ecke, das es ja bis heute gibt. Und schließlich ist Google mit Chrome der heutige Platzhirsch der Browserwelt. Aber irgendwie ist über die Jahre dann der Browser War zu einem, sagen wir mal, naja, ich benutze halt den Browser, den ich habe, um Chrome runterzuladen, zusammengeschnurrt.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber Browser waren schon wichtig, zumindest bis die Smartphones kamen und mit denen dann die Apps gekommen sind. der Siegeszug der 2010er Jahre. Das ist ganz interessant, dass du Internet Explorer ansprichst. Wir reden ja heute, Chrome dominiert alles und wir laden dann Chrome runter. Ich habe im Vorfeld, weil ich ja hier für die Recherche zuständig bin, habe ich nochmal die Marktanteile nochmal rausgesucht, wo Chrome heute steht. Weltweit liegen sie bei über 65%. Also da sind alle Plattformen dabei, auch mobil, ne? Also auch Android dann mit dabei. In Deutschland sind wir tatsächlich nur bei 55%. Aber wenn wir von Internet Explorer sprechen, da werden sich die Jüngeren ja gar nicht daran erinnern. Aber das waren ja, was du sagst, die großen Browser Wars. Da war Internet Explorer war auf dem Höchststand. Da hat Microsoft alles dominiert, was Browser angeht. Internet Explorer 2002 oder 2003, 95%. War das mal Marktanteil. Ja, also quasi als, das ist die Zeit, da wirst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, als Websites für den Internet Explorer geschrieben wurden. Da waren auch Standards noch nicht so, sagen wir mal, so präsent. Da musste das dann für den Internet Explorer dann und seine, sagen wir mal, besonderen Merkmale alles geschrieben werden. Alles musste sich danach ausrichten.
Besonderen, dass man schon sagen muss, also der Internet Explorer galt damals als katastrophaler Haufen Schrott. Vorsichtig gesagt. Also das war positivste Kompliment, nicht, was man dem ja, machen konnte.
Nicht beliebt bei den Entwicklern und Entwicklerinnen.
Wir dürfen auf gar keinen Fall, das ist auch nicht der Fokus dieses Podcasts, jetzt ins Digital-Historische oder gar ins Nostalgische abdriften. Deswegen ist das jetzt alles, was zum Thema Vergangenheit gesagt werden soll, auch schon wieder vorbei. Jetzt schauen wir in die Zukunft oder präziser in die Gegenwart, Marcel. Denn der Browser erlebt eine Art merkwürdiges Comeback. Ja. Wenn man sich die Tech-Welt anschaut, dann würden mit ziemlich großer Sicherheit sogar relativ technologisch unbedarfte Menschen sagen, dass die hotteste Firma dort draußen gerade OpenAI ist. Das ist jetzt auch nicht besonders wild, sowas zu sagen, denn es ist ganz klar, Leute wie Sam Altman, ein paar drumrum, die geben im Moment technologisch den Takt an, teilweise sogar noch intensiver als die großen Digitalkonzerne wie Google, Apple, Meta und so weiter und so fort. Aber jetzt die große Überraschung, dieses Uralt-Thema Browser, die als gelutschter Drops galten, das kriegt plötzlich neues Feuer, zum Beispiel durch die bekannt gewordene Planung, dass OpenAI sagt, so, wir machen jetzt einen Browser. Oder dass Perplexity, eine Art OpenAI-Konkurrent, der schon relativ früh sich sehr viel stärker spezialisiert hat auf die tatsächlichen Erfordernisse von vielen Leuten, die Browser benutzen, mit einem eigenen Browser um die Ecke gekommen ist, Comet. Heißt der.
Genau. OpenAI arbeitet auch schon länger daran. Die haben letztes Jahr haben die schon Leute, die an Chrome gearbeitet, eingestellt. Also die arbeiten da schon auch eine Weile daran. Und Perplexity hat jetzt Comet vorgestellt. Erstmal nur gegen Einladung. Wir beiden konnten das schon testen. Du hast schon gesagt, was da jetzt schon nicht, ist ja kein Zukunftsthema, was möglich sein wird, wenn KI direkt im Browser drin ist, sondern bei Comet kann man das schon ganz konkret sehen, was da geht, wenn du das in der Sidebar hast und dann die KI versteht, was im Browser dargestellt wird, was da passiert. Da können wir dann, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen so ein paar Beispiele dann auch nennen. Aber ich glaube grundsätzlich erstmal, das ist kein Zukunftsthema per se. Funktioniert natürlich noch nicht alles, aber da funktioniert schon sehr viel, was da jetzt auf einmal neu machbar ist.
Ja. Ein ganz wichtiger Punkt. In jedem Podcast eigentlich. Wird nicht in jedem Podcast beantwortet, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber in diesem wird es beantwortet. Ein ganz wichtiger Punkt für jeden Podcast ist die Frage, warum? Warum reden wir über KI-Browser? Okay, es ist mit Ansage nerdig, aber das braucht ja irgendeinen anderen Grund. Und der Grund ist nicht nur A, sehr interessant, sondern B, in gewisser Weise auch zukunftsweisend. Und das hängt damit zusammen, dass die allermeisten Seiten oder Apps jetzt nicht überragend begeistert sind, wenn sie mit künstlicher Intelligenz bedient werden. Ja, wenn ich also auf dem Smartphone irgendwie so eine App habe, dann sind diejenigen, die diese App anbieten, im Zweifel nicht besonders daran interessiert, dass eine KI da irgendwas automatisch macht. Ja, das liegt ja auf eine bestimmte Art und Weise auch nahe. Das hat direkt mit dem Grund zu tun, warum KI-Browser so groß werden könnten und warum wir uns heute darüber unterhalten. Denn der Browser bedeutet Netzzugang und es bedeutet gleichzeitig, dass jedes digitale Angebot im Netz adressiert werden kann, gesteuert werden kann durch eine KI. Das geht bei Apps nicht so leicht und zwar erst recht nicht, wenn man nicht gerade Apple oder Google heißt und deswegen Zugriff auf Apps und deren Gestaltung hat, weil das die beiden großen mobilen Plattformen sind. Aber in dem Moment, wo ich mitmischen will bei der Steuerung von irgendwelchen Softwares, bei irgendwelchen Seiten, irgendwelche Apps, dann kann ich das über einen Browser tun, wenn ich das Webangebot nutze. Zum Beispiel, was LinkedIn angeht. Und wenn ich auf LinkedIn die KI irgendwas schreiben lassen will und irgendwas machen lassen will und irgendwas posten lassen will oder irgendwelche Interaktionen machen lassen will, dann kann LinkedIn das bei der App ganz leicht verhindern. Aber beim Browser, da erkennt die jeweilige Plattform und die jeweilige Seite im Zweifel eher nicht, dass das jetzt kein Mensch ist, sondern eine KI. Und das ist der Grund, warum wir heute darüber reden. KI-Browser ist also ein Vehikel dafür, dass die künstliche Intelligenz anfängt, alle digitalen Instrumente im Netz steuern zu können. Das ist quasi eine Art Vorstufe von AI-Agents.
Genau, das sind ja, Perplexity spricht bei Comet auch von einem Agentic Browser, also einem Browser, der als Agent wirkt für den User. Und die Beispiele, über die wir jetzt sprechen werden, zum Teil können die zum Beispiel auch mit dem neuen GPT-Agent von OpenAI ausgeführt werden. Aber da kommt es direkt aus der Cloud von den Servern von OpenAI. Und da sehe ich schon mittelfristig, dass da die Dinger gesperrt werden für solche Dienste und dass der Browser besonders für so kleine Anbieter wie Perplexity, das ja viel kleiner noch ein Startup ist, viel kleiner als OpenAI, für die eine Möglichkeit gibt, das zu umgehen, dass sie trotzdem überall reinkommen, auch hinter die ganzen Paywalls. Wenn ich jetzt Abonnent von Economist oder Spiegel oder wo auch immer bin, dann kann ich über den Browser das einfach drauf loslassen auf alles, was da hinter der Paywall liegt, was ich als Abonnent als Mensch nutzen kann, ohne dass es ein Agreement geben muss, eine Partnerschaft zwischen dem KI-Anbieter, also Perplexity hier oder dem Publisher. Und das bedeutet wiederum für die KI-Unternehmen, dass sie natürlich dann ein viel umfänglicheres Angebot für ihre User einfach bieten können und sagen können, überall, wo du auf den Browser zugreifen kannst, da kann ich dir mit der KI helfen.
Du hast mir dankenswerterweise eine Einladung zu Comet verschafft. Du hast sie selber auch schon früher als ich intensiv getestet und genutzt. Ich unterstelle mal, dass die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, jetzt eher nicht schon eine Comet-Einladung haben, also zu diesem KI-Browser. Kannst du mal sagen, A, wie hast du angefangen, Comet als KI-Browser zu benutzen? Und B, was waren so die eindrucksvollsten Erlebnisse, die so ein bisschen den heutigen Stand von dem widerspiegeln, was KI-Browser können?
Da ich mich intensiv und professionell mit dem Thema beschäftige, hatte ich mir im Vorfeld ja schon Gedanken gemacht, was mit diesen kommenden KI-Browsern möglich sein wird und hatte dann schon so ein paar Szenarien in Richtung, was man damit machen kann, also dass man verschiedene Inhalte von verschiedenen Webseiten zum Beispiel miteinander verbinden kann. Und ich habe auch Dia, das ist ein anderer KI-Browser, den es schon gibt. Und es gibt auch noch eine von Opera, die man auch kennt, Opera-Browser, gibt es Opera Neon, da habe ich aber keinen Zugang. Und was ich getestet habe, also ein besonders interessantes Beispiel, was ich getestet habe, ich habe es mit Dia und mit Comet getestet. Ich bin auf chefkoch.de gegangen, habe da ein Rezept rausgesucht, das in einem Tab offen. Und dann habe ich in einem anderen Tab, habe ich Knusper aufgemacht, das kann man hier in Berlin, das ist ein Lieferant, aber ich muss das mal testen, ob das auch mit Rewe oder anderen Lebensmitteldiensten funktioniert. Aber da habe ich auf der einen Seite Rezept von Chefkoch, auf der anderen Seite die Knusper-Seite aufgemacht und habe zu der KI gesagt, suche mir für dieses Rezept die Zutaten raus, die ich brauche und suche sie bei dem Anbieter raus und lege sie in den Warenkorb rein. Bei Dia kann es noch nicht ausführen, da kann es nur gucken, was die Preise dann bei dem Anbieter dann sind und sagen, das würde dich in Summe das kosten. Hat auch nicht so gut funktioniert, auch das. Aber bei Comet hat das funktioniert. Ja, das hat exakt, es hat den auf Knusper quasi den Webshop bedient, hat die Sachen rausgesucht und hat sie dann reingelegt. Man kann dann auch, wie man das jetzt mittlerweile bei diesen sogenannten Reasoning-Modellen dann sehen kann, wie das Modell dann, die KI dann die verschiedenen Schritte durchgeht und dieser Anführungszeichen Denkprozess, also die Schritte, kann man auch da im Browser dann beobachten. Das ist dann durchaus auch amüsant, wenn dann das KI-Modell sagt, es ist wieder ein Popover aufgegangen, das muss ich erstmal schließen, um weiterzumachen. Also das hat funktioniert. Du nimmst ein Rezept von einer Webseite, du hast da die Zutaten, überführt die mir in den Warenkorb und das kann der Browser machen für mich.
Aus naheliegenden Gründen habe ich das natürlich auch probiert und zwar mit der Website von Lidl, viel besser in jeder Hinsicht, kann man natürlich erstmal so zusammenfassen. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass es ein ganz wunderbares Beispiel dafür ist, wie ein solcher KI-Browser verschiedene Datensphären miteinander verbinden kann. Es hat sich bei mir häufiger so angefühlt, als hätte ich eine Person, die für mich auf Zuruf im Netz Dinge unternimmt, die eigentlich bisher nur Menschen konnten.
Genau.
Deswegen finde ich den Begriff Agentic Browser auch gar nicht so falsch. man kriegt, wenn man diesen Browser benutzt, so ein Vorgefühl, wie das sein wird, wenn man so einen richtigen KI-Agenten hat, einerseits, und der andererseits auch alle digitalen Instrumente benutzen kann. Mein Beispiel war jetzt nicht nur, dass ich gefragt habe, ich hätte gern 3 Flaschen Roséwein auf Lidl.de und dann ist mir der genau richtige Roséwein, natürlich der Costière de Nîmes AOP Trocken von 2023, in den Warenkorb gelegt worden. Das hat sogar mit dem Warenkorb funktioniert. Sondern man erkennt plötzlich, dass wir eigentlich eine digitale Sphäre haben, die bisher total verinselt ist. Eigentlich sehen wir, wenn wir auf das Netz schauen, wenn wir auf diese verschiedenen Apps schauen, dass wir uns immer wieder auf so eine kleine Insel begeben und im Prinzip das Gleiche nochmal auf der kleinen Insel daneben machen und das Gleiche nochmal auf der kleinen Insel daneben. Wie oft ich die gleichen Daten schon in verschiedenen Webseiten eingegeben habe. Wie oft ich schon vergessen habe, dass ich hier jetzt aber noch nicht die richtigen Zahlungsdaten hinterlegt hatte. Wie oft ich nicht gewusst habe, habe ich jetzt hier diese oder jene E-Mail angegeben. Und das sind alles Punkte, die der Browser, weil das heute unser wichtigstes Arbeitsinstrument ist, das kann man ja schon sagen, die Cloudifizierung, über die wir gleich sprechen, die hat das bewirkt. Das hat alles damit zu tun, dass im Browser sehr, sehr viele Daten von uns zugänglich sind. Ja, was ich auch gemacht habe, ist, das habe ich seit Jahren herbeigesehnt. Und da war, ich benutzte Gmail von Google, war Gmail immer ziemlich schlecht drin, ehrlicherweise, früher. Jetzt ist Gemini, wenn man das zubucht, zu Gmail ein bisschen besser geworden, aber der Browser Comet hat diese Aufgabe hervorragendst erfüllt. Ich bin ja selbstständig und ab und zu muss ich mir anzeigen lassen, was für Rechnungen so reingeflattert sind in mein Leben, und zwar per Mail. Und dadurch, dass die verschiedenen Anbieter immer ganz unterschiedliche Methoden haben, um Rechnungen zu schicken. Die heißen nicht mal manchmal Rechnung, manchmal heißen die Invoice, manchmal heißen die Abrechnung, weil da gibt's 1000 verschiedene Sachen. Da habe ich einfach Comet gebeten, bitte zeig mir doch mal alle Mails bei Gmail an, aus diesem Jahr, die ein angehängtes PDF haben, das eine Rechnung ist. Und was hat Comet gemacht? Der KI-Browser von Perplexity. Zuerst mal gefragt, na sag mal, kann ich zu deinem Gmail-Account mal Zugang haben? Und da habe ich gesagt, ja natürlich, hier klick-klack. Eigentlich, ehrlicherweise, muss ich noch nicht mal klick-klack machen, sondern ich hätte es auch sagen können. Ich hatte den Sprachmode nicht aktiviert, aber ich hätte es auch einfach sagen können und dann wäre der Zugang da gewesen. Der muss einfach nochmal aus rechtlichen Gründen nachfragen. Aber als ich das getan hatte, hatte ich wirklich 30 Sekunden später eine komplette Auflistung aller Rechnungen in meinem Gmail-Account. Und so absurd es ist, hat Google das bisher nicht so leicht geschafft. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich möchte jetzt auch gar keine, ich möchte jetzt Google nicht abwerten, wichtiges Unternehmen. Aber, das muss man dazu sagen, Comet hat nach meinen ersten Tests bessere Leistungen gebracht als die quasi in Gmail eingebaute KI Gemini.
Ja, Google ist ein Technologieunternehmen, das durchaus ein bisschen herausgefordert ist, was Produktentwicklung angeht. Also es ist ein schönes Beispiel, weil es ja ganz viele Dinge gibt, die wir im Browser machen, die so mühsam, kleinteilig sind, die man so nach, wo man das dann raussuchen kann. Und das funktioniert natürlich hervorragend mit einer KI, besser als mit einer starren Suche in Gmail selbst, weil wie du schon sagst, dass es dann viele verschiedene auch Synonyme gibt für Rechnung oder verschiedene Ansätze, bis man das alles abgedeckt hat, da kann eine KI das viel besser machen. Nochmal ein ganz anderes Beispiel, was ich ausprobiert habe. Ich bin in so ein paar verschiedenen Discord-Communities drin und Discord ist, ich würde jetzt als 45-Jähriger sagen, nah an der Unbenutzbarkeit, wenn da viele User drin sind. Da gehen die Informationen zum Sterben hin noch schlimmer als alte Foren. Und ich habe dann einfach, da war ich Comet oft auf einem Discord-Forum für Musikproduktion und in der Sidebar hat es mir, das fand ich auch ganz interessant als UI, auch direkt gleich so verschiedene Dinge angeboten, die ich dann da eingeben kann. Und unter anderem fasse mir die wichtigen Messages zusammen. Und da habe ich das einmal ausprobiert und dann hat es mir dann von diesem sehr aktiven Discord-Forum dann die wichtigsten Sachen zusammengefasst, was ich da dann, und dann kann man dadurch dann auch als Nutzer kann man das auch ganz anders benutzen als Nutzerin, dass man dann auch automatisiert dann Nachrichten schreibt oder so etwas. Nice. Aber auch was, sag ich mal, auch schwierig sein kann. Aber für solche Sachen, dass man sich überlegt, was würde ich hier gerne machen, wenn ich unendlich viel Zeit hätte? Also diese KI-Modelle, die können dann ja dann relativ schnell so diese Dinge durchgehen, was mich sehr viel länger kosten würde. Und das sind so Überlegungen, die man dann so anfängt als Nutzerin zu haben, wenn man so eine KI immer dabei hat im Browser.
Ja. Das finde ich übrigens auch ziemlich spannend, dass an vielen Stellen Comet anfängt, das hast du gerade eben erwähnt, Vorschläge zu machen. Ja, das ist, glaube ich, auch von der Benutzerführung her sehr, sehr klug in diesem Fall, weil die meisten Menschen ja auch gar nicht wissen, was geht denn mit so einem Browser. Unter Umständen ist es sogar so, dass nicht mal die Anbieter genau wissen, was geht mit so einem Browser, weil man kann bestimmte Webseiten miteinander verknüpfen. Das ist, wie gesagt, wie eine Person, die vor dem Rechner sitzt und diesen Browser benutzt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Aber diese Vorschläge, die weisen in eine Richtung, von der ich glaube, das kann unsere Zukunft sein, wenn wir auf KI insgesamt blicken. Zum Beispiel gibt es einen Standardvorschlag, wenn man überhaupt erstmal sowas wie Gmail, das geht aber auch mit anderen Webmail-Anbietern, verknüpft hat mit dem Browser. Wenn man sowas macht, dann fragt Comet, soll ich eigentlich wichtige, unbeantwortete Mails mal für dich finden? Das ist etwas, das hätte Gmail vor 135 Jahren schon tun können, hat es aber nicht. Und plötzlich merkt man, was es bedeutet, wenn jemand im Browser-Game KI-seitig wirklich nachdenkt, was könnte denn eigentlich gehen, was könnte denn funktionieren. Dieses Vorschlagswesen, das ist etwas, so lernen wir jetzt gerade Browsing, Internet-Browsing per KI kennen und das wird in ganz viele unterschiedliche Bereiche reingehen. Und wenn es nur ist, dass der Browser einem sagt, hör mal zu, du hast gerade eine Mail bekommen, die war ziemlich klug und du hast noch ein bisschen klüger darauf geantwortet, das fühlt sich für mich an wie ein tolles LinkedIn-Posting, was ich dir daraus machen kann. Und genau solche Mechaniken werden browserbasiert aus meiner Sicht in den nächsten Monaten und Jahren ausprobiert werden und irgendwo werden sich sehr große neue Möglichkeiten ergeben.
Ja, nun, die Anbieter müssen da in diese Richtung gehen, dass sie aus diesem Setup-Aufwand rauskommen in der KI-Nutzung und in diese passiven Dinge, diese Funktionen, die dann also vorgeschlagen werden. Das ist ja grundsätzlich so eine Herausforderung für die KI-Nutzung. Ich bin schon relativ intensiver KI-Nutzer, aber wirklich selbst auf die Ideen zu kommen, wofür kann ich das in meinem Arbeitsalltag oder auch privat einsetzen, da nehmen einen ja die Chat-Anbieter jetzt nicht so zwingend an die Hand. Das muss man dann halt irgendwie selbst herausfinden. Und was ich bei KI-Browsern, also ich benutze sowohl Comet als auch Dia, um ein bisschen herauszufinden, wo das hingehen kann. Was ich für mich selbst festgestellt habe, ist, dass es für mich viel leichter ist, herauszufinden, ach Mensch, ich könnte ja hier mal die KI probieren, wenn das einfach immer im Browser dabei ist, weil das ein viel leichterer mentaler Schritt ist, als zu sagen, okay, jetzt nehme ich hier den Text oder die Information, kopiere das ins Chatfenster rein und dann schreibe ich noch das und das oder kopiere noch das als Dokument hin und einfach sagen kann, nimm diesen Tab, diesen Tab, diesen Tab. Also das machen sie ja auch, dass man mit Add, mit dem Add-Symbol einfach die Tabs referenzieren kann. Da fällt das ganze Copy and Paste weg. Und dann ist man sehr viel schneller dann in der KI-Nutzung drin, weil die KI genau da sitzt, weil du hast ja vorhin gesagt, Browser als Arbeitspferd, so dass man das, was man tagtäglich benutzt in der Arbeit, dann ist man schon genau an der Stelle, wo man sowieso schon arbeitet, wo der Workflow, sage ich mal, ist. Da hat man schon die ersten Schritte gemacht, kommt die KI rein und dann ist das alles sehr viel mehr seamless, würde ich mal sagen, wenn mir gerade das deutsche Wort nicht einfällt.
Ja, diese Niedrigschwelligkeit, ja, die damit einhergeht, die hat mich auch sofort fasziniert. Und ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, und jetzt lass uns mal da zu dem zweiten großen Themenkomplex kommen, nämlich die Perspektive, wie nützlich wird das oder wie schwierig wird das sowohl für NutzerInnen als auch Anbieter. Der zweite große Themenblock, der muss einfach beginnen mit einem gewissen Unwohlsein, was mit unserer Begeisterung, Marcel, die spürbar, die hörbar ist, würde ich unterstellen, einhergeht. Ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von Menschen, die uns gerade zugehört haben, gerade ihre Datenschutzhände überm Kopf zusammengeschlagen haben. Es ist sowieso so, dass, sage ich mal, Datenschutz ich mit gemischten Gefühlen betrachte seit längerer Zeit. Ich würde unterstellen, dass es zu den wichtigsten Eigenschaften gehört, im Netz eine bestimmte Form von Datenschutz nicht nur zu kennen, sondern auch umzusetzen und durchzusetzen, zu regulieren, aber ich glaube, dass Datenschutz weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Nichtsdestotrotz könnte ich sehr gut verstehen, wenn jetzt jemand sagt, um Gottes Willen, der KI auch noch Zugang zu allen privaten Seiten und Daten geben. Und dann ist sie im Standardverfahren auch noch so, dass sie im Prinzip auf jeden neuen Tab, den ich selbst öffne und mit dem ich irgendwas mache und hier Betonung auf irgendwas, kann sie dann ja zugreifen, weil das quasi per Definition in so einem KI-Browser passiert, dass diese Daten dort verarbeitet werden kann. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, um Gottes Willen, das ist ein Datenschutz-GAU. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sich auch von dieser Perspektive nicht abbringen lassen. Ich würde der etwas entgegenstellen wollen, weil es Nützlichkeit für NutzerInnen angeht, da gibt es bei Browsern einen extrem entscheidenden Unterschied. Wenn ich einen Cloud-Anbieter habe, so wie das OpenAI heute in vielen Bereichen macht, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Inhalt habe, muss ich den hochladen, dann findet das alles auf den Rechnern von anderen Leuten statt und da kann mit den Daten irgendwas passieren, was ich im Zweifel nicht mal nachvollziehen kann. Und was im Zweifel auch unter völlig anderen Jurisdiktionen bestimmten anderen Regeln gehorcht. Aber, und das ist ein gigantischer Vorteil des KI-Browsers als Vorstufe des KI-Agenten, der Browser hat per Definition in den allermeisten Fällen eine Software, die auf dem jeweiligen Gerät drauf ist und auch nur auf dem jeweiligen Gerät drauf ist. Und in dieser Software gibt es einen eigenen Bereich, wo Daten gespeichert werden, die die gesamte Zeit auf dem Gerät verbleiben. Das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber man kriegt ungefähr den Punkt. Ungefähr so, wie wenn ich mit einem Browser, mit einem klassischen Chrome-Browser mir irgendein Plugin runterlade. Das macht auch irgendwas mit der Website, aber das Plugin, das Herzstück von dieser mini kleinen Software im Browser, bleibt bei mir auf dem Rechner. Und das bedeutet, aus Datenschutzsicht ist ein KI-Browser etwas, wo ich eine Art Mini-Edge-Computing machen kann. Edge-Computing bedeutet, dass man sowohl aus Cloud wie auch vor Ort eine sinnvolle Kombination von Softwares und Datenverarbeitung hinbekommt. Und das wiederum ist eigentlich eine Art Schritt in Richtung von mehr Kontrolle und mehr Datenschutz über diese KI-Welt, weil die wichtigen Sachen tendenziell eher auf meinem Rechner stattfinden, zumindest können.
Da bin ich nicht sicher, ob ich dem zustimmen würde. Wenn du dir eine Chrome-Extension runterlädst auf den Chrome-Browser, dann kommt ja manchmal auch dieses Vorsicht, wirst du diese Extension, die kann dann auf alle Websites zugreifen und so weiter und du weißt nicht, was dann im Hintergrund dann vielleicht läuft und wo das dann auch hingesendet wird. Das ist hier noch ein bisschen extremer, weil natürlich diese KI-Browser mit Cloud im Hintergrund arbeiten. Ne? Also wir wissen jetzt nicht, was jetzt konkret, welche Modelle konkret jetzt ein Comet oder DIA benutzt, aber da werden Informationen dann an ein Modell geschickt. DIA hat keine eigenen Modelle, die werden dann auch Anthropic oder OpenAI oder wie auch immer dann im Hintergrund haben, die das dann verarbeiten. Es ist die Frage dann immer eher so, welche Funktionen können dann auf dem Computer stattfinden und welche Funktionen müssen erstmal, können nur ausgeführt werden, wenn die Daten vom Browser an das KI-Modell im Hintergrund an die Cloud geschickt wird und dann wieder zurückkommt für das Ergebnis. Da macht es nicht so richtig einen Unterschied, ob der Browser jetzt selbst bei mir auf dem Rechner ist oder ob das jetzt irgendeine Cloud-Funktion ist, die ich in der Webseite biete, wo alles in der Cloud ist, weil es im Hintergrund der Datenaustausch dann trotzdem dahin hin und her geht. Und da kommt es dann schon sehr stark auf die Details an und wie das dann konkret von den Anbietern dann gebaut wird.
Ja, ich sehe deinen Punkt, auch dass wir viel nicht wissen, aber möchte an der Stelle einen Perplexity-Mitarbeiter zitieren, der in einem Ask Me Anything, dieses bekannte Frage-Antwort, Format auf Reddit gesagt hat, Zitat, Comet does not access or use your personal data for hidden model insight or training. Das heißt, mit den privaten Daten wird nichts trainiert, was für manche Leute wahrscheinlich auch sehr, sehr essentiell ist, gerade im Business oder erst recht im ganz intimen Kontext. Und der zweite Teil des Satzes lautet, the data is stored locally and under your control unless you explicitly opt in for specific features or actions. Das bedeutet, worauf ich mich beziehe, was Datenschutz angeht. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein glühender Datenschutzanhänger. Ich glaube, man muss einen bestimmten Tod sterben, um überhaupt voranzukommen in diesem Bereich. Aber worauf ich ganz spezifisch anspiele, ist, dass zumindest die Möglichkeit besteht, eine datenschutzfreundlichere Nutzung von KI mit einem KI-Browser durchzuführen. Und das ist die Möglichkeit, von der ich spreche. Diese Möglichkeit ist in der Form nicht mehr gegeben, wenn von Anfang an klar ist, das findet eh alles sonst wo statt. Ja, und dann werden eh alle Daten immer übertragen. Und da sind, oder im Zweifel sogar noch ausgewertet oder noch mehr im Zweifel als Lerngut verwendet. Ja? Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Anbieter, die auch in Richtung KI-Browser früher oder später gehen werden, wie etwa Meta, dass Anbieter wie Meta jetzt ein bisschen, sagen wir mal, freigiebiger sind mit den Daten anderer Menschen. Und auch bei Google würde ich sagen, die sind jetzt nicht zwingend an der Speerspitze des Datenschutzes bisher zu finden gewesen.
Das stimmt. Und natürlich haben alle Anbieter auch ein Interesse daran, gerade wenn sie noch sehr jung sind und wachsen wollen, dass sie müssen natürlich das Vertrauen bei den Nutzerinnen aufbauen. Und entsprechend müssen sie natürlich auch sowohl von der Kommunikation als auch von der Architektur her versuchen sie natürlich alle sicherzustellen, dass da auf keinen Fall irgendein Datensupergau passiert, der dann negativ durch die Schlagzeilen geht, weil man hier natürlich, das ist ja schon auch etwas, wo man, als wenn man das benutzt, da muss man Vertrauen haben in den Anbieter von dem Browser, damit das funktioniert. Dia hat zum Beispiel auch noch in dem Zusammenhang, fällt mir das ein, auch noch ein interessantes Feature. Da kann man, das ist aber Opt-in, da kann man dann sagen, erstelle aus meinem Browsing-Verhalten, aus meinem Verhalten, Surf-Verhalten, mach eine Zusammenfassung für die KI, damit die das personalisiert, dann auf meine Prompts, meine Anfragen dann reagieren kann. Das wird dann auch anonymisiert gemacht und dann und auch lokal gespeichert und immer nur für die letzten 7 Tage. Also da versucht man schon auch einen Weg zu finden, wie man die Nachteile möglichst gering halten kann, was den Datenschutz angeht, und die Vorteile der Datennutzung möglichst ausspielen kann, weil Browser auch gerade auch eben auch eine Chance sind, für die KI-Anbieter eine personalisiertere KI anzubieten, weil die dann viel mehr über uns weiß, über die Browsernutzung. Und auch da wieder, je passiver das passiert, je weniger ich aktiv als Nerd irgendwie hier reinschreiben muss, wer ich bin und was ich möchte und so weiter, und dass eher passiv die KI von mir lernt, desto besser kann das werden.
Hallo, liebes Publikum von Tech, KI und Schmetterlinge. Hier folgt ein kurzer Beitrag über ein Thema aus dem Schwarz-Digits-Kosmos. Es wird also vermutlich kurz nerdig, aber trotzdem interessant. Heute geht es um XM Cyber, ein Unternehmen für Cybersecurity, das seit 2021 zur Schwarz-Gruppe gehört. Der Grund dafür ist beim zweiten Hinsehen sehr einleuchtend. Lidl gehört zur sogenannten kritischen Infrastruktur, denn die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln muss einfach immer funktionieren, ohne Ausnahme. Und weil das heute natürlich alles digital gesteuert ist und wird, ist man sofort beim Thema Cybersecurity. XM Cyber steht für eine interessante Form, digitale Sicherheit zu betrachten. Man nennt sie CTEM, kurz für Continuous Threat Exposure Management, auf Deutsch kontinuierliches Bedrohungsmanagement. Und das hört sich wirklich spektakulär kantig an. Dahinter steckt aber ein Perspektivwechsel. Man blickt aus Hackersicht auf ein Unternehmen und überblickt die komplette IT- und Digitalumgebung, um rund um die Uhr Schwachstellen zu erkennen, aus denen dann Angriffspfade werden könnten. Aber CTEM ist eigentlich nicht nur eine Sicherheitsstrategie, sondern sogar eine Sicherheitsphilosophie. Man kann sie in dem schönen Sprichwort zusammenfassen: Man soll den Regenschirm aufspannen, bevor es regnet. Und in diesem Fall herrscht eigentlich immer ein Regensturm. Und da sind wir sofort bei künstlicher Intelligenz und eben auch Deepfakes. Denn heute muss man sich zwingend in die Köpfe der Cyberkriminellen versetzen und überlegen, was und wie sie angreifen könnten, ob mit KI oder nicht, um überhaupt vorbereitet sein zu können. Deshalb hört sich CTEM zwar, sperrig an, aber bedeutet eigentlich ständig zu überlegen, wie man Leute digital reinlegen kann, um sie davor zu schützen, digital reingelegt zu werden. Und genau das geht mit den Anwendungen von XM Cyber, und zwar auch für Leute, die ihre Abende nicht standardmäßig mit dem Kopf im Kabelschrank verbringen. Wer dazu mehr wissen möchte, kann gern auf die Seite xmcyber.com gehen, um sich vor digitalen Dauerregen zu schützen.
Also was ich an diesem ganzen Browser-Thema, am KI-Browser-Thema mit am spannendsten finde, ist, dass ich A, mir zum ersten Mal seit sehr langer Zeit überhaupt einen neuen Browser runtergeladen habe. Ja, das muss man auch dazu sagen, das war früher häufiger der Fall, da habe ich viel ausprobiert und das hat sich aber dann irgendwann auch sehr deutlich geändert. Da war für mich das Browser-Game eben auch persönlich durchgespielt. Es gab jetzt in den letzten Jahren ein paar, sagen wir mal, Vorläufer. Arc zum Beispiel war so ein Browser, den so ein paar Super-Nerds sich runtergeladen haben.
Völlig überraschend, dass ich dazugehöre.
Ja, das hätte ich jetzt auch nie gedacht. Das war aber für mich in dieser ganzen Zeit eben höchstens so eine Kür, dass man mal guckt, ist in dem Browserbereich noch irgendwas. Es gab ein paar Leute, die haben total drauf geschworen. War bei mir gar nicht so. Und jetzt lade ich mir einen Browser runter. Und das ist deswegen spannend, finde ich, weil man ein völlig neues Surf-Erlebnis hat und ein völlig neues Digital-Erlebnis mit einer Software-Klasse, die eine große Rolle gespielt hat, aber inzwischen eigentlich komplett zur Commodity geworden war. Was bedeutet das? Das heißt übersetzt, dass man sich gar nicht mehr um den Browser gekümmert hat. Der war einfach da, der hat seine Arbeit erledigt und es war jetzt auch gar nicht so wichtig, was genau der konnte oder war und ob der jetzt von Google kam oder von Apple mit Safari, da hat man sich nicht so drum gekümmert. Und auf einmal wird es wieder spannend über diesen Umweg, dass halt mit dem Browser das Netz völlig anders erfahren werden kann. Und wir sehen, und das ist für mich die spannendste Nachricht, wir sehen bei der schieren Benutzung von so einem KI-Browser, in einer Sekunde, jede Sekunde neue Anwendungsmöglichkeiten. Immer wieder, man düst irgendwie so durchs Netz und wenn man merkt, ach, der kann ja genau sehen, was ich auch sehe, der kann genau machen, was ich auch mache, dann fällt einem plötzlich ein, ah, wie wäre es denn, wenn ich das hier tue und dort das tue? Wie wäre es denn, wenn ich bestimmte Formen von Automatisierung auf den Weg bringe? Auch das sind Punkte, die mit dem Browser leichter gehen als mit anderen Instrumenten. Ich habe zum Beispiel mal einfach gefragt, ich bin auf die Browser-Version von meinem Instagram-Profil gegangen und habe ganz simpel gefragt, welche meiner Postings auf Instagram sind am besten angekommen und warum? Und das, die Analyse, die dabei war, die hat nicht nur relativ präzise gemessen, welche sind am besten angekommen, sondern die hat auch so Kleinigkeiten berücksichtigt. Zum Beispiel, dass ich jetzt vor, sagen wir mal, 3 Jahren hatte ich weniger Follower. Das heißt, die Zahl der Likes vor 3 Jahren muss anders bewertet werden als die heutige. Ja, und dann hat die Analyse hat zum Beispiel auch mit berücksichtigt, dass ich das ein oder andere Mal, sagen wir mal, über völlig Instagram-fremde Inhalte, sagen wir mal einen Spiegel-Online-Artikel, große Diskussionen ausgelöst haben, die gar nichts mit dem Thema zu tun hatten. Und trotzdem hat die KI gemerkt, ah, hier gibt's ein paar Kommentare, die gehören nicht wirklich dazu, die scheinen woanders herzukommen. Was ich sehr, sehr spannend finde. Das Ergebnis übrigens war, dass die Erfolgsfaktoren bei mir sind, relevante, kontroverse oder besonders emotionale Themen, eine klare Meinung und Haltung, strukturierte Formate, Punktelisten und die Nutzung von Hashtags, die Trends oder Zielgruppen direkt ansprechen. Das ist inzwischen nicht mehr so, aber war eben früher so. Sowie professionelle Bebilderung und starker Textfokus. Gleichzeitig als wichtigster Punkt herausgehoben, schnelle Reaktionen auf aktuelle Ereignisse. Das heißt, ich habe jetzt so eine kleine Anleitung bekommen, wie ein Posting von mir aufgebaut sein soll, damit es viel Erfolg hat in sozialen Medien. Und jetzt könnte ich als nächsten Schritt direkt sagen, okay, dann schreib mir mal so ein Posting. Und zwar zu einem aktuellen Thema, was du glaubst, was meine Zielgruppe am intensivsten interessiert. Und zack, bin ich in einer Form von Automatisierung von eigenen Leistungen, die ein paar Leute, die kommen jetzt um die Ecke, die hören diesen Podcast und sagen, hey, das mache ich seit 2023 mit Zapier und meinem ChatGPT-Anwendungstraller. Mag alles sein. Aber jetzt können das alle Leute machen, die bisher Browser benutzt haben. Und das waren wirklich fast alle.
Ja, absolut. Ich frage mich halt bei solchen Dingen dann, was die Reaktionen sein werden, zum Beispiel von dem Instagram, also wie lange die Website von Instagram überleben wird, wenn das dann von, sagen wir mal, von größeren Accounts dann vielleicht auch entsprechend missbraucht wird und dann halt auch Auswirkungen hat auf die Wahrnehmung von so einem Netzwerk, wenn dann zum Beispiel die Dinge automatisiert erstellt werden von ganz vielen und dann auch die Kommentare dann automatisiert reingesetzt werden. Ich hatte jetzt neulich, habe ich auf LinkedIn jetzt eben gesehen, da hat jemand mit GPT-Agent automatisiert Posts kommentieren lassen auf LinkedIn. Da war mein Impuls war dann sofort, was wird denn das für LinkedIn in 3, 4, 5 Jahren bedeuten, wenn alle das können? Wie viel Spaß macht das dann da noch, da unterwegs zu sein? Also unabhängig davon, wie viel Spaß LinkedIn heute macht. Aber das hat ja alles schon Auswirkungen. Und da frage ich mich schon, was das für die verschiedenen Richtungen bedeuten wird. Also für Social Networks zum Beispiel, ob dann vielleicht die Webseite von Instagram wieder verschwinden wird und das alles nur noch in der App möglich sein wird, wo der Browser nicht zugreifen kann. Ob das eine, sagen wir mal, eine nukleare Option sein wird. Also nur mal als ein Beispiel noch, was jetzt gerade in der Branche diskutiert wird. Slack, die Messaging-Plattform für Unternehmen, die gehören ja zu Salesforce. Salesforce hat mit Agentforce, wollen sie auch groß in KI rauskommen. Und die haben jetzt API-Grenzen, also Programmierschnittstellen-Grenzen vorgestellt, die sehr extrem sind, so dass du da in Slack gar nicht mehr viel mit eigener KI als Unternehmen so machen kannst, um dann die Daten rauszuziehen. Und das kann man natürlich aktuell noch umgehen, indem man dann so etwas noch in der Webseite benutzt. Aber wenn der Anbieter findet, da verliere ich jetzt hier etwas, also frage ich mich schon, was da so die Entwicklung sein wird. Aber das ist natürlich so Zukunftsmusik für die nächsten Jahre.
Ist ja völlig okay, erst recht in diesem Podcast über Zukunftsmusik zu sprechen. Aber was ich mit Comet jetzt schon bemerke, die ganze Nutzung der digitalen Sphäre ist viel stärker Instrumente getrieben, als ich das früher gedacht hätte. Ja, ich merke bei mir selber, und das ist manchmal sogar ein unangenehmes Bemerken, ich merke an mir selber, dass ganz viele Nutzungen von Apps und von Webseiten einfach genauso sind, wie die Anbieter das wollen, weil die schon sich viele Gedanken gemacht haben, wie das funktioniert. Es gibt da ja sogar eine eigene Kategorie, die nennt sich Dark Patterns, bestimmte verborgene Muster, die Menschen dazu bringen sollen, auf eine bestimmte Art und Weise sich zum Beispiel in Social Networks zu verhalten. Man erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die auf einen bestimmten Button klicken, oder man erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie möglichst lange in diesem Social Network bleiben, bei TikTok, super bekannt geworden. Dahinter stehen häufig Dark Patterns, also die Ausnutzung von bestimmten psychologischen Phänomenen bei der Benutzung. Und das bedeutet, wir haben mit diesem Browser, zum Beispiel Comet, eine andere Form von Nutzung. Das fängt damit an, dass man damit reden kann, ja, dass man sagen kann, du such mir doch bitte das Video aus, das ich neulich schon mal angeschaut habe, das mit diesem roten Hund. Ja. Und das kann leider Comet noch nicht so gut, wie man sich das wünschen würde, weil Comet nicht in allen Facetten und allen Dimensionen komplett mitschneidet, was man wo wie anschaut. Aber wenn man das tut, dann antwortet Comet, ich kann jetzt nicht in die Videos reinsehen, die du gesehen hast, aber ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Video aus deinem Verlauf sein könnte. Und wenn ich mir so die Zusammenfassung von diesem Video anschaue, die ich erstellt habe, zum Beispiel anhand der Kommentare, dann könnte es gut sein, dass der rote Hund in Minute 10 zu sehen war. Also solche Sachen kann der Browser dann schon. Und da erahnt man, oh krass, wow, ich habe eine völlig neue Perspektive auf die gesamte digitale Welt, weil ich ein Instrument zwischengeschaltet habe, das mir ganz andere Möglichkeiten gibt. Eins meiner häufigsten Nervszenarien heute ist, dass ich Dinge suche, die ich irgendwo schon mal gesehen habe. Ja, das ist wirklich ein ganz wiederkehrendes Problem. Ich habe irgendwo, weiß gar nicht mehr, wo war das? War das auf Instagram oder auf TikTok oder im Spiegel.de-Artikel? Oder hat mir das jemand zugeschickt oder war das in irgendeinem Messenger? Keine Ahnung. Im Zweifel weiß ich aber, dass die Chance, dass es in einem Browser stattgefunden hat, nicht so klein ist, wenn man den digitalen Mobile-Browser auch noch dazu nimmt. Und wenn ich dann irgendwann die KI fragen kann, sag mal, wo habe ich denn dieses eine Bild gesehen, das mit den zwei Stühlen, wo der eine drauf saß und der andere stand drauf? Und dann sagt der Browser, kann ich schwer sagen, aber hört sich ein bisschen an wie ein Meme, was dir geschickt würde über WhatsApp. Dann ist das genau die Art und Weise der digitalen Benutzung vom Internet und von diesen ganzen Apps, die ich mir eigentlich für die Zukunft erhoffe.
Ja, wenn du über Interface und Patterns sprichst, dann musste ich jetzt gerade an die Adblocker-Debatten der letzten Jahrzehnte denken, was natürlich ein großes Problem für Publisher gewesen ist, dass dann Leute Adblocker sich installiert haben auf den Browsern und dann die Werbung ausblenden konnten. Was wir hier mit den KI-Browsern sehen werden, ist die Adblocker-Debatte auf Speed sozusagen, weil bei mir habe ich gesagt, dass die Interfaces zerbröseln, dass sie so aufgeteilt werden in ganz, ganz kleine Teile. Ja, ich kann ja dann die KI im Browser sagen, nimm das von dem Tab und pack mir das zusammen oder auch dir macht, jetzt fängt jetzt an, oder haben sie angekündigt, dass eine Funktion kommen wird, dass man die Websites nach seinem Wunsch verändern kann, dass man dann sagen kann, blende mir die Sidebar hier, das und das aus und zeige mir nur noch das, was ich sehen will, ob das jetzt ein Amazon-Marktplatz ist oder die Instagram-Webseite oder was auch immer. Und das bedeutet natürlich dann schon auch einen Kontrollverlust für die Anbieter, aber natürlich auch für die Nutzer und Nutzerinnen wirklich massiv mehr einen größeren Raum an Möglichkeiten, wie ich einfach mit dem ganzen Internet umgehen kann.
Ja, das ist übrigens auch ein Bereich, der von Browser-Marktführer Google sehr früh, sehr intelligent auf vielen verschiedenen Ebenen mit der Suchmaschine verquickt worden ist. Nämlich, dass Browser und Suchen schon immer eine ganz enge Verbindung haben. Das hat damit angefangen, dass in der Frühzeit als Firefox von der Mozilla Foundation noch ein richtig großer Wert war. Das ist inzwischen nicht mehr ganz so, aber Mozilla, Firefox als der Open Source Browser, die haben Geld darüber verdient, dass die Suchzeile oben im Browser von Google bespielt worden ist. Das heißt, dass alle Suchergebnisse, die darüber in Richtung Produkt oder Anzeigen gegangen sind, einen Share gegeben haben für Mozilla. Und weil das so groß war, hat das eine Zeit lang richtig viel Geld bedeutet. Ganz ähnlich übrigens mit dem vielen, vielen Geld, was Google an Apple zahlt dafür, dass die Standardsuchmaschine zumindest lange Zeit ohne Rückfrage bei Apple im Browser, im Mobile-Browser Google war und dementsprechend Google davon profitiert hat. Da gibt es also eine enge Verbindung. Und jetzt haben wir mit dem KI-Browser eigentlich eine Möglichkeit, die genau das auch wieder verbindet, weil man gar nicht mehr zwingend Webseiten sucht, sondern eigentlich Informationen sucht, die dann vom Browser sogar teilweise in Website-Format dargestellt werden können.
Ich sehe hier wirklich an vielen Stellen so eine Verstärkung von Trends, die wir mit dem Internet sowieso schon vorher gesehen haben, aber nochmal viel stärker. Also ich sehe zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel mir die Verlagsbranche anschaue, die sehr damit zu kämpfen hatte, dass sie von von der Tageszeitung oder dem Magazin hin zu dem einzelnen Text gegangen ist, den man über Google findet, wo das auf einmal das Bündel der Publikation aufgebrochen wurde in die einzelnen Texte. Und was wir hier mit KI, mit den KI-Browsern noch viel stärker sehen, also was wir in KI-Chats sowieso schon sehen, aber mit dem KI-Browser noch mal viel stärker im Zentrum der Nutzung des Internets, dass jetzt auch noch die Inhalte oder die Informationen, die kleinen Bestandteile von Websites jetzt auch noch mal auseinandergerissen werden und zusammengesetzt werden. Das hat schon extreme Auswirkungen, von denen ich auch überzeugt bin, dass sie auch bei den großen Giganten, bei Big Tech, bei den großen Konzernen, dass sie das auch sehen. Am Anfang des Jahres hat Amazon zum Beispiel so einen agentischen Checkout vorgestellt, so Buy for Me, dass man über Amazon dann mit seinen Zahlungsinformationen dann woanders einkaufen können. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, weil jetzt Amazon vor ein paar Tagen auch gleichzeitig den Google Shopping Bot rausgesperrt hat. Also es entwickelt sich das alles so ein bisschen so in die Richtung, nutz meine KI, kauf mit mir überall ein, aber mit deiner KI kannst du nicht bei mir einkaufen, weil natürlich nicht genau das nicht passieren soll, was du vorhin gesagt hast, ja. Diese ganzen Patterns, die dann einfach von der KI einfach rausgefiltert werden oder gar keine Rolle mehr spielen, genau das soll ja nicht passieren. Man will ja die Kontrolle über das Interface haben, oder möchte das haben. Man möchte natürlich als Anbieter, dass du mein Angebot so siehst, wie ich es gestaltet habe. Und das verändert sich. Ich glaube, dass sich das relativ schnell verändern wird, weil die Nützlichkeit für die Nutzer, für die Nutzerinnen bei den KI-Browsern sehr offensichtlich ist.
Ja, eine interessante Ergänzung in diesem Fall hat mir der Assistant hier von Comet auch selber vorgeschlagen. Man kann diesen Assistant nicht nur auf jeder Website dazuschalten, quasi so in der Seitenleiste aufmachen, sondern auch immer fragen, was kann ich denn hier eigentlich tun? Und da kommen manchmal sehr, sehr nützlich, manchmal totaler Quatsch, aber manchmal sehr nützliche Sachen raus. Zum Beispiel macht man eine Produktseite auf, im Browser sucht man nach irgendwelchen Produkten und dann kann man dem Assistenten fragen, was sind denn die wichtigsten Kommentare zu diesen einzelnen Produkten? Ja, das heißt, plötzlich bekomme ich so eine Anreicherung und Ergänzungssoftware im Browser, wo ich zu jeder Website so eine Art Subkommentar haben kann. Ja, oder was reden die Leute in sozialen Medien gerade darüber? Und dann sucht der Assistant im Browser mit dem eigenen Browser, dem eigenen Internetzugang dazu, was halt Produkt X oder Produkt Y so gerade für Besprechungen in sozialen Medien hat. Und diese zusätzliche Ergänzung, gerade in Verbindung übrigens mit dem Sprachassistenten, die macht bei mir so ein neues Surf-Erlebnis aus. Und die macht aber auch sofort nachvollziehbar, warum das passiert, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass relativ viele Bots ausgesperrt werden. Ob die jetzt auf Seiten ausgesperrt werden können, mittelfristig, das weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Aber was wir jetzt schon sehen, ist, dass natürlich ein riesiger Kampf anfängt darum, wer gewinnt am Ende dieses KI-Game, gerade was KI-Assistenten oder KI-Agenten angeht. Und da würde ich sagen, Browser haben keine schlechte Chance, gerade was so zum Beispiel Einkaufen und Einkaufsverhalten angeht.
Absolut. Und das ist ja dann auch etwas, das hatte ich bei mir auch schon mal geschrieben, dass man auch als Anbieter letztendlich jetzt auch über Bots nochmal neu nachdenken muss, weil es natürlich dann auch ganz legitime Kunden, Kundinnen sind, die diese Bots in Form von KI-Browsern oder wie auch immer einsetzen. Und es durchaus auch so eine Entwicklung geben kann, wenn ich jetzt ein Abonnent beispiel online bin, dass ich dann vielleicht auch die Erwartung habe, dass natürlich mein KI-Browser dann natürlich auch auf das Archiv zugreifen kann und mir die Sache raussuchen muss, warum soll ich denn das nur händisch machen können? Und dann natürlich dann die Frage, die wir am Anfang ja schon angesprochen haben, es ist sehr schwer ist, die Browser auszusperren, als wenn man jetzt einen rein Cloud-basierten Dienst aussperrt. Das ist sehr viel einfacher auf der Ebene der Websites zu machen, als dass man jetzt, wenn man einen Browser aussperrt, man kann das nicht so einfach identifizieren, ob das jetzt ein Mensch oder eine KI ist, außer natürlich dann, der Browser ruft 100 Seiten in 10 Sekunden auf. Dann kann man das an der Stelle dann messen. Aber da kommt man dann in so ein Katz-und-Maus-Spiel rein, wo dann der Agent vielleicht absichtlich langsamer wird, um menschlich zu wirken. Aber letztendlich die eigentliche Frage, die ich interessant finde, ist, was ich dann als jetzt, ob ich jetzt ein Publisher bin oder ob ich jetzt ein Online-Händler bin, wie positioniere ich mich dazu? Will ich das ausschließen oder will ich das nutzen, wenn da Kunden, Kundinnen kommen, die dann mit der KI mein Angebot benutzen? Und das ist eine völlig offene Frage. Also es ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Und das hängt dann ganz stark davon ab, wo du selbst als Unternehmen dich positionierst.
diese völlig offene Frage, das ist ein Talking Point, der wie gemacht dafür ist, überzuleiten auf unseren dritten großen Themenblock. Und der bezieht sich natürlich auf die Zukunft. Wo könnte die Reise mit den neuen KI-Browsern hingehen? Und vor allem, was ist das, was am Ende dabei herauskommt? Ich mache mal so ein educated, aber wild guess. Ich habe schon häufiger in meiner Beobachtung der digitalen Welt gesehen und gemerkt, dass Menschen nach einer neuen Hardware suchen, nach einem neuen Gerät suchen und am Ende war die Lösung doch eine Software. Ja, es ist schon häufiger passiert. Alle Menschen denken, das nächste große Ding ist irgendwas Dingliches und dann ist es aber nicht dinglich, sondern dann ist es digital. Da gibt es ja auch eine Vielzahl von Einlassungen zu 2011 wahrscheinlich am bekanntesten von übrigens vorher angesprochenem Marc Andreessen, einer der einflussreichsten Artikel der digitalen Sphäre. Software will eat the world. Inzwischen müsste man sagen, KI will eat the world. Und da wäre die Frage, alle arbeiten an einem neuen KI-Gadget. OpenAI hat sich für 6,5 Milliarden Dollar Jony Ive, den Apple-Designer, den iconic Apple-Designer an Bord geholt und bearbeitet mit dem an irgendwie so einer Art Umhänger, den man sich um den Hals hängen kann, so eine Art Medaillon, was dann KI-based sein soll, angeblich. Natürlich arbeiten viele Leute daran, welche Geräte werden uns das sinnvollste Einfallstor für die neue KI-Welt sein. Was, wenn das der Browser ist, Marcel? Was passiert, wenn der Browser das neue KI-Gadget des 21. Jahrhunderts ist?
Ich würde dem mit einem bestimmten Jein antworten.
Wie so oft in unseren Diskussionen.
Und zwar, weil ich letzten Endes, als ich über diese ganzen Themen in den letzten Monaten nachgedacht habe, festgestellt habe, dass wir wahrscheinlich so ein bisschen mit dem falschen Blick drauf schauen, weil wir, glaube ich, noch ganz oft, was du vorhin gesagt hast, die Websites, dass du die das als Inseln wahrgenommen hast. Ich glaube, dass wir das auch immer noch so dieses Inseldenken haben. Ja, das ist ein Gadget oder das ist jetzt Software oder das ist vielleicht der Browser. Und ich glaube, dass das alles ein Teil davon ist. Deswegen hat auch OpenAI zum Beispiel überall die Finger mit drin, also auch aus anderen Gründen. Aber ich glaube, dass das eigentlich der Blickwinkel, den man auf diese KI-Umbrüche, wenn man die drauf mal haben möchte und sich fragt, wo wird das hinführen, dass man immer mit dem Blick von der Cloud draufkommt. Also man muss von der KI, KI first, wenn man so will, draufschauen. Und da ist dann natürlich dann so das Gadget, das Jony Ive für OpenAI entwickelt, dann ein Zugang, den man immer dabei hat, den man dann mit Voice entsprechend dann bedienen kann oder so schon etwas reinbringen kann. Aber das Entscheidende ist, dass die KI, die dann über dieses Gadget oder die Gadgets angesprochen werden, dass die KI natürlich dann auch zum Beispiel dann im Browser auf meinem Smartphone oder auf meinem Laptop dann auch ist und dann vielleicht schon die Sachen, die ich da gesagt habe, dann schon mitnimmt und dann anschiebt oder beziehungsweise mir dann auch das Ergebnis, das ich am Laptop angestoßen habe, dann vielleicht auf meiner Kette dann halt, auf meinem Hals, den Halsumhänger dann halt überträgt. Da würde ich, glaube ich, eher so vom Blickwinkel her drauf schauen, wo das hingeht. Und da sehe ich Browser, KI-Browser, als ein zentrales Element aus all den Gründen, die wir jetzt in der Stunde angesprochen haben, dass es über die Nutzung lernen kann, dass es auf alles zugreifen kann, dass es alles, worauf es zugreifen kann, für mich besser machen kann oder zugänglicher machen kann oder neue Dinge machen kann. Ja, das sehe ich als einen zentralen Teil dieser KI-Zukunft.
Da hast du eben was angesprochen, was vielleicht nochmal wichtig ist zu erwähnen, nämlich die Motivation derjenigen, die so einen Browser anbieten. Denn wenn wir ganz viele Sachen im Browser machen, arbeiten, irgendwie Social Media bedienen, Sachen lesen, Sachen anschauen, jede mögliche Interaktion, Kommunikation hat im Zweifel auch eine Browser-Entsprechung, bis hin dazu, dass ich ja ganz viele Messenger auch über den Browser aufrufen kann, dann ist vollkommen klar, dass der Betrieb eines Browsers, liebe Grüße an Google an der Stelle, unfassbare und unfassbar interessante Datenströme und Datenmengen mit sich bringt. Wer schaut was, wie oft, wie intensiv an? Und das auch auf KI-Weise gewendet. Denn mit KI kann man ja nicht nur sehen, aha, die Person ist auf der Website, sondern man kann darüber auch noch die Metaebene anschauen, die bisher nicht adressierbar war. Ah, die Person ist auf diesen drei Websites gleichzeitig und benutzt die Daten aus der einen für die andere Website. Ja, um das jetzt mal ganz plastisch zu sagen. Wie das Beispiel, was wir vorher hatten, mit einer Shoppingliste, die direkt dann auf einer Lebensmittelplattform eingegeben wird. Das sind ja nur die Anfänge davon. Das heißt, im Hintergrund ist definitiv KI ist extrem datenhungrig, weil je mehr Daten, je bessere Daten und je unbekannter, bisher unbekanntere Daten da sind, desto besser kann eine KI in diesem Bereich werden, vollkommen klar. Und da ist der Browser eine völlig neue Datensphäre. Kommen Daten rein in die Systeme, die es bisher zum Teil noch gar nicht gab.
Und du hast natürlich noch mehr Daten im Betriebssystem, aber ein Betriebssystem bauen und etablieren ist sehr viel schwerer als ein Browser bauen. Also das zu etablieren, das ist ein bisschen, das wäre noch mehr Zukunftsmusik als alles, worüber man hier in dem Podcast sprechen würde. Das hat der Perplexity-CEO auch schon mal so in die Richtung gesagt und man sieht auch schon, wo sie mit ihren Ambitionen hingehen wollen. Die haben neulich die Domain OS.ai gekauft, also OS Operating System, eigentlich Wort für Betriebssystem, dass sie diesen KI-Browser, Agentia KI-Browser als sozusagen das neue Betriebssystem sehen. Und in dem Zusammenhang auch interessant ist natürlich die Frage, wie kommt man das denn in den Mainstream rein? Da muss man natürlich dann auf die Smartphones auch raufkommen. Und da hat der Perplexity-CEO, der auch, sagen wir mal, eine sehr interessante Persönlichkeit ist, was er so auf X twittert. Aber da hat er einen Screenshot auch gemacht mit verschiedenen mobilen Browsern und hat gesagt, ja, so muss das eigentlich sein, dass man sich die aussuchen kann. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, dass du natürlich, um auf den mobilen App-Stores durchzukommen mit deiner App, du als, wenn du in der Browser-Kategorie bist, natürlich nochmal einen Vorteil hast, weil du dann, jeder hat einen Browser, jeder benutzt einen Browser auch auf den Smartphones und da bist du nochmal in einer Liste von, weiß ich nicht, 10 plus minus Auswahlmöglichkeiten statt in dem App Store mit Millionen von Apps drin, wo du nochmal eine andere Discovery hast als Anbieter, um da reinzukommen. Und abschließend, was ich da lustig fand in dem Zusammenhang, ist natürlich dann das eins der wenigen KI-Themen, wo dann die EU-Regulierung dann ausnahmsweise mal hilft, statt vielleicht Steine in den Weg zu legen.
Ja, du spielst darauf an, dass die EU eine Verordnung, soweit ich weiß, erlassen hat, die sagt, dass man sich auch im Mobile-Bereich den Standardbrowser aussuchen können muss. Und die Regulierung geht bis in die Tiefe, dass sogar die Reihenfolge der Vorschläge für den Standardbrowser am Anfang der Einrichtung eines Geräts zufällig festgelegt werden muss. Also bis hin, noch nicht mal, dass man diese Dark Patterns, da wäre so ein, so hoch ist schon vorausgewählt, unser Browser, das konnten wir ja gar nicht ahnen, dass sogar diese Dark Patterns durchbrochen wird. Das bedeutet, ganz am Anfang richtest du ein iPhone ein und das fragt dich erstmal, welchen Browser willst du haben, welche Suchmaschine willst du haben. Und das macht Apple natürlich jetzt nicht überragend freiwillig, weil sie damit wahnsinnig viel Geld verdient haben zuvor und auch unter, sagen wir mal, mit zweifelhaften Argumenten wie, das geht aus Sicherheitsgründen gar nicht anders, häufig ein falsches Spiel gespielt haben. Da hat die EU tatsächlich was Positives bewirkt mit ihrer Regulierung. Ist jetzt hervorhebenswert, wie du sagst, was auch nicht so häufig geht. Ich möchte dich abschließend was fragen bei unserem Rumnörde zu diesem super Spezialthema Browser. Glaubst du, dass es sein kann, dass aus irgendeinem Grund nicht nur A, Browser Wars wieder relativ hart ausbrechen? Es gibt ja am Horizont eine Möglichkeit, dass das passiert, die haben wir gerade besprochen. Sondern, dass sich das genau wie bei den Browser Wars vor x Jahren von einem Tag auf den anderen durch ein paar eigene Entwicklungen komplett erledigt. Das bedeutet, dass vielleicht irgendwie, wäre jetzt ein Zukunftsszenario, Apple irgendwann doch nochmal mit einer brauchbaren KI um die Ecke kommt und in der Sekunde natürlich Google mit seinem Gemini auch auf dem Smartphone sofort anfängt, etwas Ähnliches dagegen zu setzen. Und plötzlich haben wir sogar noch über dem Browser eine Agentic AI, die alles bestimmt. Glaubst du, dass das eine Möglichkeit ist oder sogar wahrscheinlich ist?
Also zur ersten Frage, Browser Wars, absolut. Das werden wir absolut sehen. Wir hatten ja die Browser Wars, wie gesagt, was haben wir Anfang der 2000er Jahre, da ging es ja nur um Browser, einer Internet Explorer, ganz schlimm, und andere, die mehr auf Standards setzen oder einfacher zu benutzen sind. Und dann war die große Innovation damals, dass nicht jede neue Website oder Link in einem neuen Fenster aufgeht, sondern in einem Tab. So Tabs waren da, und seitdem ist ja dann nichts mehr passiert. Und trotzdem konnte dann Chrome nochmal Ende der Nullerjahre dann nochmal so nach vorne schießen. Das sind ja wirklich nur, im Vergleich zu dem, was wir heute sehen, sind das nur sehr, sehr kleine Veränderungen damals in der Software-Browser gewesen. Und da haben wir hier jetzt mit der KI richtig drin und das Produkt so weiterentwickelt, dass das gut zusammenläuft, haben wir nochmal einen ganz anderen Schritt an der Nutzung, was, glaube ich, jetzt auch in der Folge jetzt auch klar geworden ist, was auch ein Interesse bei vielen Nicht-Nerds wecken wird in den nächsten Monaten, nächsten Jahren. Also da sehe ich schon, dass da sehr viel passieren wird. Zu der zweiten Frage, Ich glaube nicht, dass Apple in absehbarer Zeit mit einer benutzbaren eigenen KI um die Ecke kommen wird. Die haben da noch sehr viel Arbeit vor sich. Aber Google natürlich, die werden natürlich sehr stark KI in Android einbauen und da weiterentwickeln und das vertraten. Da ist dann eher so die Frage, wie weit sie regulatorisch dann auch gehen dürfen mit der Verzahnung, was so Antitrust in den USA angeht. Aber das machen sie ja zum Teil ja auch schon. Ne? Also hast du in Android hast du Circle to Search, wo man dann auch, ob man jetzt auf einer Webseite im Browser ist oder jetzt vielleicht in Zalando oder Amazon und dann ist man auf einer Produktseite, dann macht man Circle to Search und auf einmal ist man in einer Produktsuche drin, die der Händler oder der Marktplatz da gar nicht drin haben wollte. Und das hat man dann auf jeden Fall auf der Betriebssystemebene. Da ist dann halt einfach die Frage, was können die großen Giganten selbst organisatorisch leisten, was sie nicht leisten können. Aber das ist auf jeden Fall eine weitere Ebene. Ich glaube, dass diese kleineren Startups wie OpenAI, Dia, Opera, Perplexity mit Comet, dass die sehr viel beweglicher sind. Wird auch viele Dinge werden, natürlich auch kopiert werden, aber dass die schon sehr große Möglichkeiten haben. Aber wie bei allem beim KI, also da jetzt irgendwie 2-3 Jahre in die Zukunft zu schauen, da sollte man nicht allzu spezifisch werden.
Ich möchte diesbezüglich einen Wild Guess äußern, der gar schon nicht wieder so wild ist. Und der vor allem auch schon von vielen Leuten geäußert worden ist. Ich glaube sogar, du hast mal etwas in die Richtung erwähnt. Es gibt eine gute Chance, dass Apple zumindest versucht, Perplexity zu kaufen. Das wäre in gewisser Weise sogar ein Match made in heaven. Unter anderem deswegen, weil Perplexity in sehr vielen Fällen sehr intelligent und sehr spezifisch sich um Probleme gekümmert hat, die Nutzer von KI bisher hatten. Teilweise früher als OpenAI, teilweise substanzieller als alle anderen im Prinzip. Und natürlich hat Perplexity und vor allem die Macher von Perplexity eine ähnliche Hybris wie Apple. Ja, der Anspruch, der dahinter steht, wird manchmal fast Steve Jobs-artig überhöht. Das ist also auf mehreren Ebenen etwas, was passieren kann. Ich bin mir sicher, dass sie für wenige 100 Milliarden Dollar bereits bereit wären, Perplexity zu verkaufen. Am Ende ist es dann doch eine Frage der Möglichkeiten und des Preises. Ich möchte abschließend, Marcel, dich einerseits fragen, was du aus der Sendung mitgenommen hast und andererseits dir gerne das Schlusswort geben, weil ich sehe, dass wann immer die Leute dort draußen, also das Publikum, was jetzt hier gerade zuhört, mal einen Blick in die Zukunft werfen möchte, wie agentische KI tatsächlich funktioniert, ist das, was am nächsten rankommt, aus meiner Sicht die Nutzung eines KI-Browsers, Stand heute. Wer also die Zukunft sehen möchte, der lädt sich jetzt einen KI-Browser runter, besorgt sich dafür eine Einladung oder nutzt einen von denen, die jetzt nicht so richtig eine Einladung brauchen und spielt einfach mal damit rum. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Die Nachteile sind dann eher so mit alle möglichen Daten und Anknüpfungen ausgeben. Aber genau diesbezüglich meine Frage, Marcel, was wird bei dir als nächstes im KI-Browser passieren?
Was ich in der Folge gelernt habe, ist, dass du bei der Nutzung des KI-Browsers schon ein Stück weiter bist als ich. Ich habe mich noch nicht getraut, so einen KI-Browser auf meine E-Mails loszulassen. Das werde ich, glaube ich, auch mal testen. Und es ist tatsächlich das, was ich mitgenommen habe, ist, was auch vorher schon meine These gewesen ist, dass KI-Browser ein sehr wichtiger Teil der KI-Zukunft sein werden, weil wir da hier so eine neue Plattform entstehen sehen. Und da sehe ich mich nochmal bestätigt jetzt in der Diskussion, weil wir nochmal, glaube ich, an ganz vielen verschiedenen Stellen rausgearbeitet haben, wie nützlich diese neue Produktkategorie oder Browserkategorie ist. Und das ist sowieso schon ein Thema, mit dem ich mich jetzt schon seit Monaten beschäftige, bevor ich Zugang zu den ersten hatte. Und das ist jetzt etwas, was ich glaube, intensiver verfolgen werde, weil es für mich auch immer spannend ist, dann sich zu überlegen im nächsten Schritt, was werden denn die Effekte davon sein? Was werden die Effekte zweiter Ordnung sein für die Wirtschaft, für ganz, ganz viele Teile auch der Öffentlichkeit? Und da ist es, wie so oft bei Technologie und auch bei KI, ganz oft so und auch hier wieder so, meine ich, dass nicht alles sofort offensichtlich ist, was dann damit einhergehen wird und damit passieren wird.
Ja, vielen Dank für diese Zukunftseinschätzung, die ich tatsächlich teile. Mit der Einschränkung, dass es sein kann, dass auch irgendwann die KI-Browser abgelöst werden von dem, was danach kommt. Aber das ist halt immer so. Ja. Ne? Letztlich muss man feststellen, alle Technologien sind Brückentechnologien. Wie mal eine bekannte Person gesagt hat auf meine Entgegnung, das sei bloß eine Brückentechnologie. Vielen Dank, Marcel, dass du da warst, dass wir uns so ein bisschen in den KI-Browser-Bereich reingenördet haben. Übrigens ohne zu stark in die Fachbegrifflichkeit abzurutschen. Wir haben kein einziges Mal eckige Klammern besprochen. Wir haben Begriffe wie HTML oder PHP, die sonst in allen Browser-Rumnördungen definitiv gefallen werden, haben wir einfach elegant vermieden. Und wir haben uns eher fokussiert auf das, wie es tatsächlich dort draußen am Ende wahrgenommen werden wird, auch als Zugänglichkeit. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle hat sich Markus Schwarze natürlich ein perfekt passendes Tool der Woche nicht ausgedacht, aber herausgesucht und uns vorgestellt.
Das KI-Tool der Woche ist diesmal keines im engeren Sinne, sondern eine Funktion, die viele täglich nutzen. Google. Der Konzern hat damit begonnen, sich von der klassischen Suchmaschine zu verabschieden. Statt langer Linklisten gibt es in den USA seit kurzem einen neuen AI-Mode. Wer ihn ausprobiert, merkt schnell, Google wird zur Antwortmaschine. Der AI-Mode ist nicht zu verwechseln mit dem Überblick mit KI, den Google auch in Deutschland jetzt schon ausliefert. Er zeigt sich nur nach Einwahl per VPN in die USA auf google.com als zusätzlicher Reiter neben den gewohnten Kategorien wie Bilder oder News. Der KI-Modus legt nochmal eine Schippe drauf. Das Eingabefeld ist schick animiert. Die Antwort wird bunt hervorgehoben eingeblendet. In der Regel nennt die KI nur drei Quellen, die am rechten Rand auf dem Desktop etwas versteckt auftauchen. Lange Linklisten waren jedenfalls gestern. Dahinter verbirgt sich ein gravierender Wandel. Die meisten Informationen stehen nun direkt in der Antwort von Google. Man muss gar nicht mehr auf Links klicken. Das klappt mal gut, mal weniger. Fragt man zum Beispiel nach den 10 wichtigsten Nachrichten des Tages in Deutschland, listet die KI dann schon mal einen vermeintlich aktuellen Bericht von Außenministerin Annalena Baerbock in der Ukraine auf. Dabei stammt die Nachricht aus dem Jahr 2023. Darauf weist Google in kleiner Schrift unter jeder Antwort selbst hin. KI-Antworten können Fehler enthalten. Das tun sie auch und wie Tests zeigten, ist immer mal wieder irgendwas falsch. Trotzdem sind viele Ergebnisse erstaunlich präzise, etwa bei regionalen Fitnessstudios oder Buchtipps basierend auf einem Foto eines hochgeladenen Buchregals. Für Webseitenbetreiber und Medien ist die Entwicklung ein Albtraum, denn Google liefert nicht mehr den Weg zur Information, sondern gleich die Antwort. Die Folge: weniger Klicks auf externe Seiten. Das wurde schon gemessen. Und mancher Verleger warnt jetzt, dass viele deutsche Medien künftig in Existenznot geraten könnten. Zwar ist der neue KI-Modus in Europa noch nicht verfügbar, doch man ahnt schon, was mit dem Überblick mit KI eigentlich geplant ist. Der genügt, um Traffic-Einbrüche auszulösen. Parallel testet der Recherchedienst Perplexity AI mit Comet einen eigenen KI-Browser. Der kann Webseiten live zusammenfassen, Formulare ausfüllen, Aufgaben planen. Klingt praktisch, hat aber seinen Preis. $200 pro Monat und vollen Zugriff auf Mails, Kalender und Surfverhalten verlangt der Betreiber. Für Datenschutzfreunde und Unternehmen ist das wahrscheinlich ein rotes Tuch. Wann Google den überarbeiteten KI-Modus in Deutschland freischaltet, ist offen. Klar ist aber, die Suchmaschine, wie wir sie kennen, verabschiedet sich gerade.